wie soll ich denn jetzt nach dieser Ansage predigen?
Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wir haben das bei uns in Bochum als eine kleine Tradition eingeführt, die ich sehr schätzen gelernt habe, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, wir dazu aufstehen. Aus vielerlei Gründen. Zum einen, weil wir dadurch unseren Respekt und unsere Wertschätzung vor Gottes Wort zum Ausdruck bringen wollen, aber irgendwie auch als eine Haltung des Empfangens. Und ich möchte uns den Text vorlesen, den mir Gott so aufs Herz gelegt hat. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 28. Lukas, Kapitel 19, ab Vers 28. Da heißt es, nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselfohlen genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinunterführt, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, durch das du heute immer wieder noch sprichst zu uns. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass du unseren Verstand wach und klar hältst, dass wir verstehen und hören, was du uns heute Morgen durch dein Wort zu sagen hast. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich habe lange überlegt, über was für ein Bibeltext oder über was für ein Thema ich heute Morgen predigen oder reden möchte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder selber schon mal eine Predigt vorbereitet habt, dann beschäftigt man sich damit, dann überlegt man dieses, dann überlegt man jenes und man merkt, da hat man nicht so einen Strom drauf, da passiert irgendwie nichts in der Vorbereitung. Und ich wurde so langsam nervöser, also immer nervöser, je näher diese Woche kam. Und dann habe ich mich mit diesem Text beschäftigt, neu beschäftigt. Ich habe gedacht, ja, das ist ein Text, über den ich heute Morgen predigen möchte. Ein Bibeltext, von dem ich überzeugt bin, dass er in dein persönliches Leben hinein sprechen möchte und hinein sprechen mag. Aber nicht nur in dein persönliches Leben, sondern auch für euch als Gemeinde oder für uns als Gemeinden. Das Thema meiner Predigt lautet deshalb, Christus den Weg bereiten. Christus den Weg bereiten. Und weißt du was? Ich bin davon überzeugt, dass das die ureigenste Aufgabe von Gemeinde und von Kirche ist. Wir existieren, wir sind hier an diesem Ort, in Bochum, in Herne, in Israel, weil wir Christus den Weg bereiten wollen. Amen. Deswegen sind wir da. Wir sind nicht hier, weil wir Langeweile haben. Also ich habe keine Langeweile. Wir sind nicht hier, weil wir nichts Besseres wüssten zu tun. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind nicht hier, um uns zu streiten. Wir sind nicht hier, um irgendwelche Vereinsmeierei zu betreiben, sondern die ursächliche Aufgabe, das ursächliche Ziel von Gemeinde ist, dass Jesus Christus groß rauskommt. Ich bin davon überzeugt und ich glaube, ihr auch. Und das möchte ich so in dein Leben hineinschreiben, heute Morgen vielleicht ganz neu. Und in das Leben hier in diese Gemeinde. Christus soll groß rauskommen. Wir wollen den Weg für Christus bereiten und ich bin davon überzeugt, dass dieser Text uns hilft, das besser zu verstehen oder das in unserem Leben umzusetzen. Ich habe mal diesen Text so in drei Szenen oder in drei Abschnitte unterteilt, so wie der Text es irgendwie uns auch vorgibt. So in drei Szenen. Die erste Szene, ganz, ganz plump, banal, der Esel. Der Esel. Nun, erlaubt mir ganz kurz einen Blick in den Zusammenhang von diesem Text. Der ein oder andere von euch wird das sicherlich wissen. Während seiner Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde lebte, war er mehrmals in Jerusalem. Als frommer Jude war man regelmäßig in Jerusalem. Das hat das Gesetz so vorgegeben. Das hat das Gesetz so vorgeschrieben. Und während seiner Zeit, als Jesus öffentlich wirkte, erst im Norden Israels und immer öfter dann mehr im Süden von Israels, war Jesus mindestens beim Passafest immer wieder in Jerusalem. Und wenn Jesus in Jerusalem war, dann war richtig was los. Warum? Weil Jesus keine Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen ist. Nicht, um sich grundsätzlich zu streiten. Jesus hatte keine Lust auf Streit, aber er hatte Freude an der Wahrheit. Amen? Das ist der entscheidende Unterschied. Es war sogar einmal so, dass Jesus erst sagte, naja, ich bleib hier, geht ihr mal zum Passafest nach Jerusalem. Ich bleib hier im Norden Israels, hier ist es angenehm, hier ist es schön, hier habe ich nicht so viel Ärger. In Jerusalem, da sind immer die ganzen Religiösen und die Fanatiker, da möchte ich mich raushalten. Und dann kommen die Jünger nach Jerusalem und alle fragen, hey, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Habt ihr den nicht mitgebracht? Alle erwarten irgendwie Jesus und freuen sich auf Jesus, auf den nächsten Knall in Anführungszeichen. Und sind ganz enttäuscht, dass Jesus nicht kommt und dann taucht plötzlich Jesus auf. Bei dieser Stelle ist es anders. Bei dieser Stelle oder in dieser Stelle weiß Jesus, dass er ein letztes Mal nach Jerusalem gehen wird, bevor er sterben wird. Jesus weiß von seinem Vater durch die enge Beziehung, die er mit seinem himmlischen Vater hat, dass, ja, man muss sagen, die letzten Tage seines Lebens begonnen haben. Und er kommt nach Jerusalem, in die Stadt, in der er schon so oft war, in die Stadt Davids, in die Stadt Zion. Und was wird ihm empfangen? Was wird ihm bereitet? Ein ganz besonderer Empfang. Gehen wir mal in unseren Text hinein. Jesus schickt seine Jünger in ein Dorf und sie sollen einen Esel für ihn, ja, man muss ja fast sagen, organisieren, nicht? Wenn man mal sich so in den Text hineindenkt. Versetzen wir uns mal in die Situation. Also er schickt zwei seiner Jünger und sagt hier, wenn ihr in das Dorf kommt, da werdet ihr einen Esel finden, der ist angebunden, bringt den zu mir. Also ich möchte das mal so ein bisschen übertragen. Also ein Esel war damals ein Nutztier, ein Lastentier, damit hat man Dinge transportiert, damit hat man ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Mal so angenommen, du bist so ein Handwerker und hast dir gerade so ein neues Handwerksauto gekauft. So, überleg mal. Und dann kommen zwei Personen, steigen in das Auto ein, drehen den Zündschlüssel um und wollen mit diesem Auto also losfahren. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest in dieser Situation, aber ich würde aus meiner Wohnung, aus meinem Haus oder wo auch immer aufspringen und sagen, Moment mal, darf ich fragen, was sie hier machen? Und ich weiß nicht, wie du reagieren würdest auf die Antwort, der Herr bedarf seiner. Ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ach das, dann gut, gute Frage. Aber genau das passiert hier. Genau das passiert hier. Und wenn wir uns fragen, wie schaffen wir es, dass wir Christus den Weg bereiten, dann finden wir hier ein Geheimnis. Weißt du, diese Eselfohlenbesitzer, es waren wahrscheinlich mehrere Leute, die auch nicht so viel Geld hatten, die waren bereit, das Jesus zur Verfügung zu stellen, was er haben wollte, damit Jesus in Jerusalem empfangen werden kann. Weißt du, es wäre für Gott ein leichtes gewesen, einfach ein Esel mal aus dem Nichts heraus entstehen zu lassen. Aber weißt du, was meine persönliche Erfahrung ist? Wenn wir uns fragen, hey, wie schaffen wir es, dass Jesus groß rauskommt in unserer Stadt, dann tut er manchmal nicht das große Wunder, dass wir von ihm erhoffen, dass auf einmal so ein großer Geldberg vor uns auffloppt, sondern Jesus benutzt dich und dich und dich und mich. Und er fragt uns, was sind wir bereit, ihm zur Verfügung zu stellen, damit Jesus groß rauskommt? Und das ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, die ich mir immer wieder neu stellen möchte. Bin ich bereit, das Jesus zur Verfügung zu stellen, um was er mich bittet? Auch wenn das vielleicht Opfer bedeutet. Die meisten von uns müssen wahrscheinlich keinen Esel zur Verfügung stellen, aber ich rede hier von Zeit, ich rede hier von Kraft, Ich rede hier von Liebe. Ja, ich rede hier sogar von Geld. Das Reich kostet, Reich Gottes kostet etwas. Ich rede von so vielen Dingen, die wir alle irgendwie nicht haben. Aber es gibt Zeiten in unserem Leben, da fragt uns Gott, bist du bereit, mir das zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, mir das zu geben? Warum? Damit Jesus groß rauskommt, damit wir für Jesus einen Weg bereiten. Warum hat Jesus eigentlich einen Esel sich ausgesucht? Warum sucht er einen Esel aus, um nach Jerusalem zu weiten? Nun, die Bibelleser von euch, die sich sehr gut im Neuen Testament auskennen, die wissen, dass im Matthäusevangelium die gleiche Geschichte berichtet wird oder wir den gleichen Bericht lesen können, und der Evangelist Matthäus schmückt das ein bisschen weiter aus oder er erklärt das, was dort eigentlich passiert. Der Evangelist Matthäus erklärt uns, dass Jesus ganz bewusst Bezug nimmt auf einen Propheten aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9. Und in diesem Kapitel heißt es, dass der Messias, also der Retter Israels, kommt, auf einen Esel nach Jerusalem einzieht und er bringt etwas ganz Besonderes, den Frieden. Der Messias kommt auf einen Esel und er bringt den Frieden. Liebe Geschwister, wenn wir wollen, dass Jesus groß rauskommt, dann bedeutet das, dass Jesus in unser Leben hineintritt und in unsere Städte hineintritt und in die Familien hineinkommt. Und was bringt? Frieden. Ich hätte es nicht vergessen, ich war verlobt mit der Astrid und hatte hier in dieser Gemeinde Urlaub. Wir waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich habe meine zukünftigen Schwiegereltern besucht in der arabischen Welt und wir waren eingeladen auf eine Hochzeit. Und ihr wisst das vielleicht so, in der arabischen Welt, vor allen Dingen, wenn man viel Geld hat, also dann trägt man so richtig dick auf, nicht? Also bei uns ist ja so 100, 200, 300 vielleicht ist eine große Feier. Also das ist überhaupt nichts dort. Das ist irgendwie ein kleines Fest. Eine dicke Hochzeit war das mit riesigen Hallen, wo irgendwie die ganze High Society eingeladen worden ist und gefühlt jeder aus der Stadt. Nun, ich kam da mit meinem zukünftigen Schwiegervater. Ich habe den Bräutigam nicht gesehen, die Braut schon gar nicht, die arabische Welt nicht. Und wir kamen dort an die Tür und dann wurden wir gefragt, wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wer hat Sie eingeladen? Und mein Schwiegervater hat gesagt, wir kommen vom Oasis Hospital. Er hat in unserem Missionskrankenhaus dort gearbeitet. Und dann gucken die uns an und sagen, ihr seid gute Leute, ihr bringt den Frieden. Ihr seid gute Leute, ihr bringt den Frieden. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Botschaft haben und die lautet, wir können mit Gott versöhnt leben. Gott möchte uns Frieden bringen und zwar Frieden mit Gott zuallererst, damit beginnt alles. Aber nicht nur das, sondern auch Frieden untereinander, Frieden miteinander, Frieden in eine Welt hinein, die sich nach Frieden sehnt, die diesen Frieden braucht. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal so geht, wenn du in der Zeitung liest oder im Fernsehen das siehst, wie viel Unfrieden, wie viel Zorn, wie viel Zank, ja beinahe Hass und Bitterkeit es in dieser Welt gibt, auch in unseren Familien, oder nicht? Und ich denke immer, das ist nicht unsere Berufung, das ist nicht unsere Bestimmung, dazu sind wir nicht da, denn wenn Jesus kommt, dann bringt er den Frieden. Ich möchte dich ein bisschen provozieren heute Morgen. Oder anders gesagt, ich möchte dir ein geistliches Prinzip, eine geistliche Gesetzmäßigkeit mit auf den Weg geben, worüber du nachdenken kannst, worüber du dich vielleicht auch reiben kannst, vielleicht sogar auch ein bisschen über mich ärgern kannst. Aber das ist gut manchmal, sich zu ärgern über den Pastor. Weißt du, je mehr Jesus in deinem Leben ist, desto größer ist der Frieden. Und ich könnte es auch negativ formulieren. Je mehr Unfrieden in deinem Leben ist, desto weniger Jesus ist in deinem Leben. Ich weiß, es ist eine herausfordernde These, eine herausfordernde Gesetzmäßigkeit, aber ich glaube, dass sie wahr ist. So, das heißt, wenn du dich sehnst nach Frieden, wenn du dich sehnst nach Frieden in deiner Familie, weißt du, was du in deiner Familie brauchst? Jesus. Wenn du dich sehnst nach Frieden in deiner Gesellschaft, in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, wenn du dich sehnst nach Frieden mit deinem Ehepartner, mit deiner Ehepartnerin, dann brauchst du was? Du brauchst den Frieden Gottes in deinem Herzen. Denn das, was passiert, wenn Christus kommt in unser Leben, er kommt als jemand, der den Frieden bringt. Und lasst mich eines noch abschließend zu diesem Punkt sagen. Unsere Berufung und unsere Bestimmung ist es, den Frieden zu bringen. Wir sind nicht dazu da, zu richten, zu verurteilen oder was auch immer. Natürlich sollen wir zu biblischen Werten stehen, wenn wir gefragt sind. Darum geht es nicht, Dinge zu relativieren. Aber glaubst du wirklich, dass diese Welt den Frieden Gottes erfahren wird, wenn du dich auf, wobei Facebook haben die wenigsten von uns nur noch, ne? Ist total oldschool, wenn du dich auf Facebook streitest mit irgendjemandem über irgendwelche komischen Dinge? Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Bestimmung. Wir sind dazu da, den Menschen in Frieden zu bringen. Amen. Christus kommt und er kommt im Frieden. Und wie macht er das? Er fordert uns heraus, indem wir ihm das zur Verfügung stellen, was wir haben. Das war der erste Punkt, der Esel. Der zweite Punkt, die Feier. Ich wollte erst sagen, die Party. Das ist vielleicht ein bisschen zu herausfordernd. Also die Feier. Also Jesus kriegt also diesen Esel wirklich tatsächlich zur Verfügung gestellt. Und wir haben gelesen, dass die Jünger dann so ihre Kleider über diesen Esel ausbreiten. Und dann, was passiert Folgendes? Also die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, ziehen sozusagen ihre Oberkleider aus und legen das, was sie haben, auf den Weg, sodass Jesus auf dem Esel über ihre Klamotten nach Jerusalem einziehen kann. Was für ein Bild, oder? Ihr kennt das sicherlich aus Film und Fernsehen, wenn irgendwelche Könige kommen, wenn irgendwelche Staatspräsidentinnen oder Präsidenten kommen, was wird ihnen ausgerollt? Der rote Teppich. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal so auf so einen roten Teppich irgendwie ins Kino gehen wolltest oder so empfangen werden wolltest. Ich finde es immer ganz toll. Also zu meiner Hochzeit hatte ich auch einen roten Teppich. Das war, glaube ich, bisher das einzige Mal. Und es reicht. Ich brauche keinen weiteren roten Teppich. Aber die Menschen haben instinktiv verstanden, die mit Jesus unterwegs waren, nun seit 3 Jahren, dass wir es hier nicht mit einem normalen Rabbi, mit einem normalen Lehrer zu tun haben, sondern hier kommt ein König nach Jerusalem. Und deswegen rufen sie was. Hosianna, Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Weißt du, wenn wir uns fragen, wie bereiten wir für Christus den Weg, wie schaffen wir es, dass Jesus groß rauskommt in unserer Familie, in unserem Leben, in unserer Stadt, hier in dem Ruhrgebiet. Ich glaube, dass wir hier drin einen Schlüssel sehen. Nämlich, wir bereiten für Christus einen Weg, indem wir einfach seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Majestät und seine Macht in den Mittelpunkt stellen. Amen. Weißt du, neben der Tatsache, dass es unsere Berufung ist, dass wir den Frieden bringen, bin ich davon überzeugt, wir sind dazu da, als Gemeinde Gott anzubeten. Wir sind dazu da, den Menschen klarzumachen, wir versammeln uns hier an einem Sonntagmorgen, wo andere vielleicht ausschlafen, nicht weil wir Langeweile haben. Sondern das, was wir tun, ist, wir verbinden unsere Herzen miteinander, um ihm Ehre zu geben für das, was er ist und für das, was er getan hat. Die Menschen rufen Hosianna, Hosianna in der Höhe. Ich weiß nicht, ich steige mal hier runter, sonst muss ich den noch...
Richtig.
Die Menschen schreiben Hosianna in der Höhe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das Wort Hosianna bedeutet. Hosianna heißt eigentlich Ach Herr oder Hosianna in der Höhe könnte man so übersetzen, Herr, hilf doch. Und das finde ich interessant. Die Menschen beten Christus an, indem er nach Jerusalem einzieht und sie beten ihn an, obwohl sie wissen, sie brauchen Hilfe. Die Römer zur damaligen Zeit hatten das Land noch besetzt und irgendwie die Verheißungen des Messias, dass er Freiheit schenkt, waren irgendwie noch nicht so ganz griffig. Und trotzdem beten sie Gott an. Hosianna in der Höhe. Wir haben gelesen, dass das Volk Gott preist oder Jesus preist für die Dinge, die sie gesehen haben. Für die Dinge, die er in ihrer Mitte getan hat. Weißt du was? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne, der hier heute Morgen hier sitzt, ich auch, wir können mindestens von einer Sache berichten, die Jesus Gutes in deinem und in meinem Leben getan hat, oder? Und das ist der Ziel von, das, ist das Ziel von Gemeinde, ist das Ziel von, wenn wir zusammenkommen. Wisst ihr, wir haben immer einen Grund, Gott zu danken. Wir haben immer einen Grund, Gott zu ehren, egal was in unserem Leben gerade passiert. Und glaub mir, ich weiß, um was für Herausforderungen es manchmal gibt. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist. Und ich weiß, dass es manchmal auch eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen, dass wir sagen, ich will Gott anbeten für die Dinge, die er in meinem Leben bereits getan hat. Ich möchte Gott anbeten und seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Majestät in den Mittelpunkt stellen. Warum? Weil ich weiß, er will eingreifen. Hosianna in der Höhe. Ich darf beten. Herr, hilf. Und das ist kein Gebet, das irgendwie verpufft, sondern das ist ein Gebet, da darf ich glauben und da darf ich bekennen. Das darf ich im Glauben bekennen, dass Gott eingreifen wird zu seiner Zeit und er wird es zu seiner Sache gut machen. Amen. Christus den Weg bereiten bedeutet, ihn zu ehren für das, was er ist. Ihn zu ehren für das, was er in unserem Leben bereits getan hat. Christus in unserem Leben bedeutet, Christus groß zu machen, den Weg für Christus bereiten, bedeutet sich ein wenig mal wegzubewegen von den Problemen und den Dingen, die wir alle in unserem Leben haben, auf Christus blicken und Christus sehen und zu rufen, Hosianna, Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Sehe ihm zu danken für die Dinge, die er bereits in unserem Leben getan hat. Amen. Dazu möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Dazu möchte ich euch als Gemeinde herausfordern, dass wenn ihr hier zusammenkommt, wisst ihr, ihr könnt dem Lobpreisteam eine große Freude machen. Nämlich dahingehend, dass ihr nicht groß irgendwie animiert werden müsst, sondern dass ihr sagt, Mensch, wir sind hier zusammen und wir machen unsere Herzen ein und wir preisen Gott. Wir danken Gott für das Gute, das er in unserem Leben getan hat. Wir danken Gott für Jesus Christus, dass er seinen Sohn gesandt hat. Wir danken ihm für neues Leben, für neue Hoffnung, für Perspektive. Wir danken ihm dafür, dass er Gutes tun wird in unserem Leben und in dieser Gemeinde. Amen. Und in deinem Leben. Weißt du, es ist ein Unterschied, mit was für einer Haltung du dein Leben lebst. Und ich mache dir heute Morgen den Vorschlag, dass du in einer Haltung der Dankbarkeit und in einer Haltung der Anbetung dein Leben gestaltest. Egal wo du bist, ob du hier im Gottesdienst bist oder im Hauskreis oder wenn du mit deiner Familie zu tun hast oder mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, dass deutlich wird, wo man mit dir zu tun hat, hey, bei der Person, da ist eine andere Haltung. Da ist irgendwas anders. Da ist eine grundsätzliche Haltung des Dankes, eine grundsätzliche Haltung des Glaubens, eine grundsätzliche Haltung des Erwartens, dass Gott etwas tun wird. Amen.
Also, der Esel, das Fest oder die Feier und schließlich drittens die Kritik.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass man kritisieren nicht lernen muss? Man muss sich nicht mal dafür entscheiden zu kritisieren. Das kommt irgendwie von ganz automatisch. Das steckt irgendwie so in unserer Kultur drin. Ja, wir sehen Dinge und denken, oh ja, war gut, aber das ist immer besser. Und ja, hohes Niveau, aber das beim nächsten Mal bitte nochmal ein bisschen besser. Ist euch schon mal aufgefallen, dass so motzen und kritisieren, das kriegt man irgendwie intuitiv mit, keine Ahnung, woher das kommt. Spielt auch keine Rolle, ist einfach da. Naja, und dann halt auch so in unserer Geschichte, von der wir gehört haben. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, also Jesus, also das ist too much, das geht nicht. Du kannst hier nicht so einen Zirkus veranstalten, dass deine Jünger dich hier empfangen wie ein König, wie ein Ehrenmann, wie den Messias. Warum? Nun, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war, aber diejenigen, die schon mal in Jerusalem waren, die wissen, dass man vom Ölberg einen ganz guten Blick auf den damaligen Tempel hat und unmittelbar neben dem Tempel war eine römische Kaserne. Das hatten die Römer ganz geschickt so eingerichtet, weil sie dadurch den Tempel gut im Blick hatten und Jerusalem gut im Blick hatten, damit sie zu jeder Zeit, wenn es irgendwie Störungen gab, mit ihrem Militär in den Aufruhr reingehen konnten und für Ruhe sorgen wollten. Denn das wollten die Römer. Die Römer wollten eins, Ruhe. Warum? Wenn Ruhe ist, können die Leute Handel treiben und wenn die Leute Handel treiben, dann gibt es Kohle. Und darum ging es den Römern. Die Römer wollten schlicht und ergreifend
Kohle aus den Kolonien ziehen. Und überlegt euch jetzt mal Folgendes. Da ist also eine römische Kaserne und von dem Berg, also für jedermann sehend in Jerusalem, kommt so eine Horde von, sagen wir mal, 100 bis 150 Leute. Jubilieren einen Menschen, der auf einem Esel reitet, breiten ihm die Gewänder aus und rufen Hosianna, Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Was war die Angst der Pharisäer? Ja, dass sofort die Römer kommen werden und denken, Moment mal, wir haben hier den König Herodes und wir haben den Kaiser. Von dieser Person haben wir nichts gehört. Wir wollen nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Form eine Rebellion geht. Und wir schreiben hier ein und wir unterbinden das von vornherein. Und das hätte man den Pharisäern negativ ausgelegt. Wie reagiert Jesus auf diese Kritik? Eigentlich fast frech, könnte man meinen. Was sagt er nämlich? Also wenn diese hier schweigen, also wenn meine Jünger hier schweigen, wenn diese 100, 150 Leute, vielleicht waren es mehr, schweigen, dann werden die Steine schreien. Ist ja irgendwie eine sehr schwierig anzunehmende Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr euch das versucht mal plastisch vorzustellen, dass Steine schreien. Ich glaube, dass Jesus nicht im wörtlichen Sinne Steine gemeint hat, sondern ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns hier ein Prinzip mitgibt. Wenn wir es verpassen, Gott zu ehren für das, was er ist, wenn wir es verpassen, für ihn einen Weg zu bereiten, für die Menschen in unserer Stadt, für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dann wird Gott sich schlicht und ergreifend anderes, andere Menschen oder andere Umstände suchen, damit Jesus groß rauskommt. Und wieder vielleicht eine etwas provozierende These, aber je mehr wir darauf aus sind, dass Jesus groß rauskommt in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, desto mehr wird er uns segnen. Desto mehr wird er uns unterstützen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir uns daraufhin ausrichten, dass es um Jesus geht und nicht um irgendwelche anderen Dinge, da ist die Salbung da, da ist die Kraft da, da ist der Segen da, da ist die Gegenwart Gottes da, da passieren Wunder, da werden Menschen verändert. Je mehr wir uns daraufhin ausrichten, desto größer sind die Dinge. Und je mehr wir uns davon wegbewegen, desto mehr wundern wir uns, wo der Segen ist, wo die Kraft Gottes ist, wo die Einheit ist, wo die Gegenwart Gottes ist. Warum? Weil es Gottes ureigenstes Ziel ist, ureigensten Wunsch, dass Jesus in dieser Welt verherrlicht wird. Und wenn wir uns von diesem Ziel wegbewegen, dann kann und dann wird Gott uns... Ich möchte nicht überziehen, aber er wird sich andere Menschen suchen. Er wird sich andere Dinge suchen, damit Jesus Christus groß rauskommt. So wie ist es in deinem Leben? Wie fokussiert bist du darauf, dass Jesus in deinem Leben groß rauskommt? Wie fokussiert bist du darauf, dass Jesus in deinem Leben mehr und mehr Gestalt annimmt? Ich verspreche dir eins, wenn das dein Ziel ist, wenn du das möchtest, dann ist Kraft da. Dann ist die Salbung da. Dann ist die Gegenwart Gottes da. Dann ist der Segen Gottes da. Und dann wirst du sehen, Mensch, ich weiß nicht, was passiert, aber hier ist Gott. Also, der Esel. Jesus kommt auf einen Esel geritten. Und er bringt den Frieden. Er bringt den Frieden. Je mehr Jesus in unserem Leben, desto größer die Chance, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Frieden leben. Frieden leben mit uns selbst, Frieden leben mit unserer Familie, mit der Gemeinde, mit Menschen in unserer Umgebung. Nimm Jesus in dein Leben hinein, du bekommst Frieden, göttlichen Frieden, göttlichen Frieden. Was benutzt Jesus? Ja, er sucht sich einen Esel. Was bist du bereit, für das Reich Gottes zur Verfügung zu stellen? Und ich weiß, dass über all die Jahre und über all die Jahrzehnte viele Menschen viel zur Verfügung gestellt haben.
Und ihr müsst da jetzt nicht drauf antworten, aber ich glaube, jeder einzelne von euch wird sagen, wir haben keinen Mangel gehabt. Am Ende hatten wir nicht weniger, sondern wir hatten mehr. Warum? Weil Gott sich zu seinem Wort stellt. Wenn wir ihm was geben, wenn wir ihm etwas zur Verfügung stellen, unsere Zeit, unsere Kraft, andere Dinge, dann haben wir niemals weniger, sondern dann haben wir mehr. Die Feier. Jesus soll groß rauskommen. Wie? Indem wir ihn preisen für das, was er ist. Indem wir ihn preisen für das, was er in unserem Leben getan hat. Und zwar unabhängig davon, wie unsere Umstände gerade sind. Unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht es uns gerade geht. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, dass wir Christus verherrlichen. Und dann die Kritik von den Pharisäern und das Prinzip. Wir wollen niemals, niemals den Fokus aus den Augen verlieren, dass es um Jesus geht. Einzig und allein um Jesus. Wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, dann ist die Kraft da. Dann ist der Segen da. Dann ist die Gegenwart Gottes da in unserem Leben.
Ich war gestern ja beinahe den ganzen Tag bei einem Treffen. Das war ein sehr strategisches Treffen mit hochinteressanten Menschen aus Amerika, die so Coaching und Mentoring so mit uns betrieben haben. Total spannend, aber auch total anstrengend. Die haben Fragen gestellt. Da habe ich gedacht, boah, ich müsste jetzt einfach mal 5 Minuten mal drüber nachdenken, was ich eigentlich darauf antworten möchte. Und so um 4 Uhr waren wir alle platt. Also wir waren wirklich platt, weil das sehr anstrengend war. Und dann war da dieser Coach aus Amerika, der das sehr professionell gemacht hat. Und wir haben uns verabschiedet. Er kam zu mir und meinte, Marc, predigst du morgen? Ich sagte, ja, ich predige morgen. Er sagt, erzähl der Gemeinde etwas über Jesus. Da habe ich gesagt, oh Gott, ganz ehrlich. Aber wisst ihr, was ich an diesem Satz so toll fand? So bei all dem strategischen Denken und planerischen und logischen und bam, 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 bam. Ich mag das sehr, ich finde das total faszinierend. Ist am Ende eine Sache nicht aus dem Blick verloren gegangen worden. Nämlich, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Und das möchte ich dir mitgeben. Das möchte ich euch als Gemeinde mitgeben. Es geht um Jesus. Er möchte groß rauskommen. Was stellst du ihm zur Verfügung? Was stellst du ihm zur Verfügung? Und wie sehr ist Jesus in deinem Leben, dass du Frieden weiterbringen kannst? Jesus möchte groß rauskommen, Weg für Jesus bereiten, für Christus bereiten bedeutet, ich preise ihn, ich bete ihn an, wo ich bin, was auch immer passiert. Und schließlich drittens, ich behalte Jesus im Fokus, damit nicht die Steine schreien müssen, sondern damit Jesus bei mir ist. Und da ist Segen da, da ist Kraft da, da ist Unterstützung da, da ist Aushalten da, sodass wir durch Dinge auch hindurchkommen können und am Ende Jesus Christus groß rauskommt. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und ich nehme mir die Freiheit raus. Ich habe nicht gefragt, aber ich nehme es mir trotzdem raus, die Freiheit. Wir schließen mal alle unsere Augen, müssen jetzt nicht durch die Gegend gehen. Einfach, dass wir konzentriert nochmal sind. Es geht jetzt um dich und um Jesus.